Guten Morgen zusammen. Ist das Audio ein bisschen zu laut? Vielleicht ein bisschen leiser, oder? Besser so? Ja, ne? Verstehen kann man mich. Ich möchte über das Projekt FIME oder den Dienst FIME heute erzählen. Mein Name ist Thomas Lange. Ich bin Diplom-Informatiker. Seit über 25 Jahren mache ich Systemadministration. Damals angefangen mit SunOS 4.1.1 auf Spark-Hardware. Das war damals so üblich in Universitäten. Und dann kam später das Solaris raus, Nachfolger von dem SunOS. Und da gab es das Solaris Jumpstart. Das war eine Art von Automatisierung der Installation. War schon mal ganz nett. Ein paar Sachen waren automatisiert. Aber es war im Endeffekt auch eine Blackbox, wo man einige Sachen nicht ändern konnte, was mich geärgert hat. Und dann habe ich zum Beispiel einen Wrapper geschrieben, damit die Plattenpartitionierung ein bisschen flexibler gemacht wird. Es gab dann auch Erweiterungen von einem Sun-Mitarbeiter aus Holland, die aber nie offiziell in das Jumpstart reingebaut wurden. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, was die großen Firmen immer machen, also auch was Red Hat, OpenSUSE oder so macht. Wir machen eine kleine automatische Installation, wenn wir einen großen Kunden haben, der das bezahlt. Aber so das richtig Gute müssen die Leute dann noch extra bezahlen. Also, und das war bei Jumpstart eben auch. Ja, man hat so ein paar Grundlagen, aber gab nichts richtig Schönes damals. Dann 1999 haben wir ein Cluster in der Uni gekauft und das musste mit Linux installiert werden. Und da ich sehr faul bin und wir damals dann anfingen, Linux zu nutzen, habe ich das FIME-Projekt Fully Automatic Installation begonnen mit Debian, dass wir gesagt haben, wir wollen eine vollautomatische Netzwerkinstallation haben. So ist also das FIME-Projekt entstanden und dann bin ich auch ein Jahr später Debian-Entwickler geworden. Mittlerweile engagiere ich mich im Debian Cloud Team, weil auch da nutzen wir das FIME mittlerweile. Und vor einem Jahr habe ich angefangen, auch im Webteam aktiv zu werden, weil ich mir einfach mal unsere Webseiten angeguckt habe und gemerkt habe, da müssen wir einiges ändern. Die sind nicht sehr benutzerfreundlich. Und da gibt es hoffentlich in 2 Monaten gibt's eine neue Startseite. Ich habe schon viel Vorträge gemacht, eigentlich immer um FIME herum, auf den Konferenzen und nebenbei, wenn Firmen auch Hilfe brauchen, biete ich auch FIME-Schulungen an. Zum Beispiel im Linux-Hotel habe ich das schon gemacht oder so bei Firmen. Was war die Motivation, diesen FIME-Dienst eigentlich zu machen? Ich musste mir den Debian-Installer nochmal angucken. Es ging darum, dass eine Nachbarin eigentlich einen kaputten Rechner hatte und Windows installieren ging nicht. Und dann hat sie gesagt, naja, du kannst mir auch Linux installieren. Und dann dachte ich natürlich, installiere ich ihr vielleicht Debian. Und daraufhin habe ich mir unseren eigenen Installer nochmal angeguckt und habe gedacht, also ich kann ihn bedienen, aber meine Nachbarin könnte das nicht. Also da werden sehr viele Fragen gestellt. Fragen, wo man zum Beispiel fragt, soll der Grub in den MBR installiert werden? Und dann habe ich gedacht, naja, meine Nachbarin weiß weder, was ein Grub ist, noch ein MBR ist, aber sie kriegt diese Frage gestellt. Und im Endeffekt, was macht sie? Naja, sowieso einfach nur Return drücken, weil sie nicht weiß, was ist denn das? Also es werden im Debian-Installer viele Fragen gestellt und meistens muss man einfach nur Return drücken. Da dachte ich, das ist doch überflüssig. Also man könnte doch einfach auch die Fragen dann weglassen, also so einen Anfängermodus machen. Und das fehlt eben im Debian-Installer. Und andere Distributionen haben deutlich einfache Installer. Und dann habe ich gedacht, naja, man müsste mal irgendwie einen Installer besser machen. Was sollte der machen? Er sollte die üblichen Installationen abdecken. Also End-User, sagen wir mal 90% der User, was wollen die installieren? Die haben einen Rechner mit einer Festplatte. Die ganzen Spezialfälle sollte der Installer einfach verstecken. Dafür haben wir ja den Debian-Installer und man sollte wirklich nur die wichtigen Sachen fragen. Also wie soll der Benutzer heißen, das Root-Passwort, Tastatur, Deutsch, Englisch, Französisch oder was für ein Tastatur-Layout hast du? Und das einmal am Anfang fragen und dann sollte die Installation durchgehen. Beim Debian-Installer ist das auch ein bisschen anders. Da passieren ein paar Sachen und dann werden wieder Fragen gestellt, dann wird wieder was installiert. Das war also die Idee, dass eigentlich ein Installer so funktionieren sollte. Und dann wäre es ja vielleicht schön, wenn man also diese Fragen am Anfang stellt, dass man dann ein Installationsmedium bekommt, was dann einfach vollautomatisch durchläuft, wo ich nicht mehr irgendwas machen muss. Und da gab es so drei Punkte: maßgeschneidertes Installationsmedium. Ich boote einfach den Rechner und lasse ihn laufen, also ich muss nicht mehr dabei sitzen. Und dann ist er einfach fertig und ich kann ihn benutzen. Und das war dann so die Sache, Mann, da habe ich doch mal selbst was gemacht, nämlich FAI. FAI, Fully Automatic Installation, ist ein Tool für erfahrene Sysadmins. Also das war eigentlich schon immer, dass FAI nichts für Anfänger war, weil man muss eine Konfiguration zusammenstellen, man muss wissen, wie will ich die Platte partitionieren, wie will ich überhaupt mein System konfigurieren, zum Beispiel, was ist der NTP-Server und so. Also man muss schon wissen, was will ich machen, und Zielgruppe war ganz klar erfahrene Sysadmins. Also ist dieser Plan, naja, einen einfachen Installer für Enduser zu machen mit FAI, eigentlich kann man das nicht machen mit FAI. Aber gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit? Und das ist, wo ich gedacht habe, naja, wie wäre es denn mit so einem Webdienst, so eine Webseite, wo man ein bisschen rumklicken kann und kriegt dann ein individuelles Installationsmedium. Und dann versucht man ja als Open-Source-Entwickler auch irgendwie das zu promoten, und dann habe ich mir so den Namen FAI.me überlegt, hatte auch MyFAI mal überlegt. Das erste Problem, was ich dann später gesehen habe, als ich die ersten Vorträge gemacht habe über FAI.me, dass die Leute natürlich die Domain FAI.me aufgerufen haben und haben gesagt, da ist ja gar nichts. Warum ist das denn nicht auf der Domain? Also wir sind eben keine Marketing-Experten. Die URL für diesen Dienst ist unter dem FAI-Project.org. Das zeige ich jetzt mal. So sieht die Webseite des Projektes aus. Und da gibt es auch einen Unterpunkt. Ich mache jetzt mal größer. Man sieht also hier, FAI.me, build your own, also das eigene Installationsmedium machen. Und wir haben zwei Varianten. Einmal können wir uns ein Installationsmedium bauen oder ein Cloud-Image, was ich nachher erkläre. Bei dem Installationsmedium können wir hier am Anfang wechseln zwischen wenig und mehr Fragen. Ich hatte ja gesagt, Zielgruppe war der Enduser, möglichst wenig Fragen stellen. Und wenn man natürlich Entwickler ist oder erfahrener Sysadmin, dann treibt es einen doch immer dazu zu sagen, ja, aber vielleicht will man da noch ein paar andere schöne Sachen einstellen und das Partitionsschemata. Deshalb gibt es also doch noch ein bisschen mehr Fragen. Aber hier ist so ein Toggle drin, frag mich einfach nur ganz wenige Sachen. Das Erste, man will einen Benutzer anlegen. Da gibt es schon Default. Dann kann man User-Passwort setzen. Mache ich jetzt mal hier FAI. Man muss es auch nur einmal eingeben. Im Debian-Installer muss man alle Passwörter immer zweimal eingeben, was ich völlig überflüssig finde. Also das ist, finde ich, einfach nervig. Ich finde, das muss hier auch, kann hier ruhig angezeigt werden, weil es ist ein Installationsmedium, und da ist es nicht, die Seite gucke ich mir an, und wenn ich wirklich was ganz Sicheres haben will, muss ich nachher sowieso das Passwort ändern. Wenn ich hier kein Passwort eingebe, wird einfach eins generiert und das wird mir nachher angezeigt. Dann kann ich hier aussuchen, was will ich für eine Installation haben, also UK oder US-Englisch, und da habe ich so einige Sprachen. Da ist schon eine Vereinfachung, dass, wenn man hier eine Sprache auswählt, die Locale gesetzt wird, gleichzeitig natürlich die Zeitzone gesetzt wird und das Keyboard-Layout. Das heißt, wenn man jetzt eine Anforderung hat, ich will deutsche Locale haben, aber US-Keyboard, kann man hier eben nicht machen. Grundsätzlich in FAI geht das, aber es soll ja einfach sein. Und 90% oder wahrscheinlich 99% der Leute, wenn sie sagen, ich will ein französisches Keyboard haben, wollen auch eine französische Zeitzone haben. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber wie gesagt, es ging ja darum, das zu vereinfachen. Dann können wir hier den auswählen, welche Debian-Version wollen wir installieren. Standardmäßig Buster, weil das ist jetzt unser Stable-Release seit 3 oder 4 Wochen, seit Mitte Juli, glaube ich. Wenn man Old Stable, also Debian 9, haben will, haben wir noch zusätzlich die Möglichkeit, neuere Kernel, das sind die sogenannten Backport-Kernel, zu enablen. Wenn ich also ein bisschen neuere Hardware habe und ich weiß, da gibt es vielleicht Probleme mit dem 4.9er-Kernel, für Debian 9 mit Backports habe ich dann den 4.19er-Kernel. Und wenn für Basta, im Moment gibt es das noch nicht, aber es wird irgendwann auch für Basta sicherlich ein 5er-Kernel kommen, dann kann man das auch zusätzlich auswählen. Dann kann ich sagen, was will ich denn für einen Desktop haben? Man kann auch sagen, ich will gar keinen Desktop haben, also eine ganz einfache Installation oder hier die normale Auswahl. Ich sage jetzt mal XFCE-Desktop. Dann haben wir hier noch sowas wie Webserver. Das sind einfach Paketlisten. Also hier wird natürlich ein Apache installiert, hier ein CUPS. Und man kann aber auch eigene Pakete wie MC, GIMP. Hat sonst noch einer eine Idee, was wir noch installieren wollen? Vim. Okay, machen wir noch Vim. Kann man also angeben. Das ist das, was, denke ich, ein Benutzer hauptsächlich für ein angepasstes Installationsmedium haben möchte, weil er weiß, ich möchte da direkt ein paar Pakete drauf haben. Man kann optional eine E-Mail-Adresse angeben, dann kriegt man die Konfiguration zugeschickt und die Links, wo man sich das ISO runterladen kann, muss man aber nicht, weil die Webseite das auch anzeigt. Dann sind noch ein paar Hinweise, wie man also das Keyboard oder die Locale anders einstellen kann. Und natürlich, dass man am besten nachher auch das User- und das Root-Passwort nochmal neu setzen muss. Das Root-Passwort haben wir hier gar nicht angegeben, weil wir ja in den Basic-Settings waren. Und da wird einfach dann sudo konfiguriert. Ich zeige nachher auch mal, was die Advanced, oder ich kann jetzt mal zeigen, Advanced-Settings. Da kann man zum Beispiel ein Partitionierungsschemata angeben, also dass man LVM nutzen möchte oder auch noch eine extra Home-Partition. Man kann hier entweder einen Public SSH-Key hochladen oder, was ich ganz schön fand, das hatte ich bei Ubuntu gesehen, dass man seinen GitHub-Account angibt und da ist meistens der Public SSH-Key hinterlegt und der wird dann praktisch direkt auf die Maschine installiert, dass man sich dann einloggen kann, ohne Passwort. Und der Rest ist eigentlich identisch. Wir wollen aber einfach nur mal die Basics haben, also ein Passwort haben wir gesetzt, den Desktop und dann sagen wir Create Installation Image. Dann kommt jetzt nach ein paar Sekunden, wird gesagt, also dein Job wird im Moment verarbeitet. Also jetzt ist im Hintergrund, läuft auf dem Server, dass ein ISO generiert wird. Es werden nochmal hier ein paar Zusammenfassungen gemacht, wie die Konfiguration aussieht. Und jetzt warten wir mal eine Zeit lang. Fragen bis dahin. Die Frage war, wo die Kapazität für das Datenvolumen herkommt. Der Rechner steht an der Uni Köln. Und die Uni Köln ist schnell angebunden. Und da ich da arbeite, also ist auch im Moment noch nicht so ausgelastet, dass ich sagen muss, ich muss irgendwo zu einem noch größeren Provider in die Cloud gehen. Dem ist noch nicht so. Genau, die Frage sind es immer aktuelle Pakete? Ja, weil in dem Augenblick, wo du auf den Button klickst, bau mir ein Installation Image, holt er sich die Pakete und baut dieses ISO Image. Also zu dem Zeitpunkt werden die dann von den Debian Servern runtergeladen. Die Frage ist, ob es ein vollständiges Image ist. Ja, dieses Image, was wir jetzt sehen, das ist 1,1 Gigabyte drauf, das hat alles, dass man eine Installation ohne Netzwerk machen kann. Also alle Pakete, die gebraucht werden für diese spezielle Installation, sind auf dem Paket, auf dem ISO drauf. Was ich jetzt mache, ich lade mir das ISO runter. Ja, genau. Sch- Also, die Frage war, wie das bezüglich Non-Free ist. Das haben wir hier. Standardmäßig ist das angeklickt, dass die Liste der Non-Free-Firmware-Pakete mit drin ist. Das ist das, was Debian offiziell eben auch nicht macht, wo ich auch glaube, dass wir da besser werden können. Das ist immer diese Diskussion, wir sagen immer, die Benutzer sind für uns wichtig, also wir im Debian-Projekt wollen was für die Benutzer machen und dann kommt aber, wir wollen nur freie Software machen. Und deshalb verstecken wir die ISO-Images, wo auch Non-Free-Sachen drauf sind. Wir haben welche, es wird dann immer gesagt, die sind nicht offiziell, weil ne, alles, was offiziell ist, darf kein Non-Free enthalten. Ich finde, da könnten wir auch viel besser sein. Das sind eben einfach Diskussionen im Debian-Projekt. Ne? Wie genau bieten wir es an? Da ich unter der Domain fileproject.org bin, habe ich diese ganze Diskussion nicht, sondern ich kann sagen, ich mache standardmäßig auch die Non-Free-Pakete, weil es für die Benutzer sinnvoll ist. Punkt. Ja? Okay, die Anmerkung war, dass für Laien auch eine Erklärung, so ein Bubble oder Balloon, glaube ich, heißt das im Web, mit einer Erklärung, was eine Distribution ist. Gute Idee. Ja, ja gut, wenn er nicht weiß, was ist, dann nimmt er einfach die Standardeinstellung. Und dadurch, dass Debian 10, Debian 9 steht, sagt er, okay, 10 ist wahrscheinlich das Neuere als 9. Aber man könnte das machen. Ich bin natürlich überhaupt kein Freund von Webseitenprogrammierung, bin da auch nicht so fit drin. So, jetzt haben wir dieses ISO-Image runtergeladen. Das können wir natürlich jetzt auf USB-Stick kopieren. Was ich jetzt hier mache, ich habe einen kleinen Shell-Wrapper um KVM geschrieben, dass ich sehr schnell mal eine KVM-Maschine starten kann. Da sage ich, ich hätte gerne 20 GB Festplatte, die leer ist. Und dann sage ich, die CD, die du booten sollst, ist dieses ISO-Image. Dieses minus U2 ist einfach eine Durchnummerierung der Maschinen. Ich kann also mehrere Maschinen gleichzeitig starten und hier sage ich, die Maschine soll die Nummer 2 bekommen. Das minus groß N heißt, mach bitte eine leere Festplatte. So, jetzt startet hier KVM und jetzt schalte ich mal um auf Fullscreen-Modus. Das ist also jetzt, startet das System. Ich habe hier extra invers gemacht, weil schwarz auf weiß ist besser zu lesen. Und man sieht schon, dass hier jetzt aus /media-mirror, also aus dem lokalen Dateisystem, die Pakete installiert werden. Also die Partitionierung ist auch schon durchgelaufen, das ging ganz schnell. Und das ist jetzt ganz normal nach dem Auspacken oder hier werden noch Pakete ausgepackt und dann werden die gleich aufgesetzt, also konfiguriert. Und man muss eben nichts machen. Es läuft jetzt so durch. Die ISO-Images, die man sich generiert, werden einen Tag vorgehalten. Im Moment sind es sogar 2, 2,5 Tage, aber ich sage auf der Webseite, also wenn man sich ein ISO generiert, ein Tag ist es da. Ich könnte sie wahrscheinlich auch 2 Wochen da lassen, weil im Moment habe ich noch genug Storage. Das ist eben, je erfolgreicher das Projekt wird, desto kürzer muss ich sie da lassen. Aber ich denke, ein Tag ist okay. Wenn man es dann nicht runterlädt, dann baut man sich eben nochmal ein neues. Also. Ja, die Bemerkung war, ob ein Gigabyte nicht was Großes, da kann ich aber nichts machen. Also wenn man XFCE-Desktop haben will, dann muss man eben so viel runterladen. Das normale Installationsimage von Debian ist das sogenannte Net-Install-Image, was, glaube ich, so knapp 300 Megabyte ist. Da muss man nur 300 Megabyte runterladen, aber dann, wenn man die Installation macht, muss man weiterhin runterladen. Und ich glaube, das, was gerade in Ländern, wo eben die Internetverbindung nicht so gut ist, ist es besser, einmal ein großes Image runterzuladen, was man vielleicht auch kopieren kann und Freunden geben kann, dass man aber während der Installation keine Netzwerkverbindung braucht. Das ist ja der Vorteil, dass ich alle Pakete schon hier drauf habe und nicht, hier hast du schon mal 300 Megabyte, aber wenn du jetzt irgendwo bist, wo eine schlechte Internetverbindung ist, dann musst du während der Installation nochmal 700, 800 MB runterladen. Also das ist, finde ich, der Vorteil, wenn man nicht so ein Net-Install-Image hat. So, was wir sehen, dass hier die initrd, also der Kernel, wurde schon installiert. Wenn die Pakete installiert sind, dann werden noch Skripte ausgeführt. Das sehen wir gleich. Das sind hier die Skripte, die ausgeführt werden. Zum Beispiel 40 MISC, GruppPC, 10 Setup, Firebase. Das ist die Fi-Struktur, das ist praktisch das Configuration Management innerhalb von Fi, wo wir gewisse Sachen einstellen. Dann sagen wir zum Schluss, hier sieht man, das ISO-Image ist gemountet, VDA1 ist also die erste Partition. Die ist 17 GB groß, aber ist nur 3,2 GB von benutzt. Die Installation hat keine 160 Sekunden gedauert. Und dann hält der Prozess hier an. Das muss ich auch noch verbessern. Im Endeffekt will man ja, dass es durchläuft, aber hier zur Demonstration mache ich das immer so, dass am Ende der Installation die Installation wartet, dass man einmal Return drückt. Und das ist die ganz normale Fi-Installation, die man auch per Netzwerk machen kann. Also standardmäßig in Fi ist, dass man einen Fi-Server aufsetzt und dann mit PXE-Boot eine Installation macht. Und dieses ISO-Image macht genau das Gleiche, nur man braucht eben kein DHCP und keinen Fi-Server. Aber der Ablauf der Installation ist exakt das Gleiche wie bei der Netzwerkinstallation. So, also die Installation lief durch. Man drückt Return und jetzt bootet die neu installierte Maschine. Und was uns natürlich gleich interessiert, ob auch die Pakete, wo ich gesagt habe, die sollen drauf sein, ob die auch wirklich drauf sind, ob das alles so funktioniert hat. Ich glaube, so muss ich einmal. So, also ich hatte ja am Anfang gesagt, der Benutzer heißt Debian, das Passwort Fi. Und dann sehen wir jetzt den XFCE-Desktop. Gucke ich mal gerade. Preset Black on White. Also, ich gucke einmal. Wir haben also einfach eine Partition gehabt, kein LVM, keine Home-Partition. Wir haben GIMP haben wir drauf. Ist also direkt fertig drauf. Zack, da ist das ganze GIMP. Dann hatte ich mal den Midnight Commander drauf. Und der Vim ist natürlich auch drauf. Und so kann man also beliebige Pakete machen. Und die Installation ist einfach fertig zur Benutzung. Jetzt schmeiße ich die virtuelle Maschine mal weg und gehe mal zurück. Also, was haben wir? Wir haben eine sehr einfache Erstellung über eine Webseite eines persönlichen Installationsmediums. Die Anpassung, also Paketliste, Keyboard und so, kann man einfach selbst machen. Wenn man etwas mehr machen will, gab es diesen Button Advanced, dass man also auch die Partitionierung einstellen kann. Und jetzt gibt es auch Cloud Images. Was ist ein Cloud-Image? Bei einem Cloud-Image mache ich praktisch ein Festplattenabbild. Das heißt, die Installation muss nicht durchlaufen, sondern ich will direkt ein Platten-Image haben, was ich in meine Cloud-Umgebung hochladen kann oder direkt mit KVM starten kann. Also es kann direkt booten. Und da gibt es ein paar andere Sachen, die wir angeben wollen, nämlich wie groß ist die Platte. Was ich bei dem Installationsimage ja nicht angebe, ich habe es nur angegeben, als ich dann die virtuelle Maschine gestartet habe. Aber für die Erstellung des Installationsimage muss ich nicht sagen, wie groß die Platte ist. Das macht das Fi automatisch, das erkennt, aha, die Platte ist so und so groß und ich mache die Partitionierung nach einem gewissen Schemata. Man will vielleicht den Hostnamen angeben. Und bei Cloud Image haben wir eine Vereinfachung gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt immer nur eine Partition. Ich gehe mal hier auf die Webseite. Da kann man eben auch sagen, baue mir ein Cloud Image. Da sage ich jetzt mal, ich will eine Festplatte mit 15 GB haben, kann hier das Format aussuchen, was so die meisten Virtualisierungslösungen brauchen. Ich gebe jetzt mal Root-Passwort FI an, auch wieder ein Benutzer mit dem Passwort FI. Ich kann jetzt hier wieder sagen Stable, könnte einen Desktop aussuchen, aber ich sage, nee, ein Cloud-Image, da will ich gar keinen Desktop drauf haben, also einfach ganz normal, ohne X-Sachen. Und dann packe ich hier auch nochmal den Vim rein. Und dann gibt es sowas wie Emacs, das heißt Zeil. Und sage dann, erzeuge mir ein Disk-Image. Guckt wieder, aha, wie sieht's aus? Okay, das Queuing-System, was diese Jobs bearbeitet, ist frei und jetzt läuft es durch. Das braucht ein bisschen länger, weil jetzt wirklich praktisch die Installation, die wir eben von dem ISO-Image haben durchlaufen lassen, die wird jetzt praktisch auf diesem Dienst lokal gemacht, in einem Loopback-Device und dann wird nachher dieses RAW-Image zur Verfügung gestellt. In der Zwischenzeit kann ich mal sagen, was wir noch alles machen können. FI, also diese Webseite ist einfach ein Dienst, der im Endeffekt einige FI-Befehle aufruft. Und wir können auch sogar Platten-Images Cross-Architektur machen. Also es ist überhaupt kein Problem, dass wir auf dem AMD64-Rechner auch ein Disk-Image für die Cloud für ARM64 machen oder für PowerPC. Das ist schon seit längerer Zeit drin. FI selbst kann auch Ubuntu oder CentOS installieren. Wo wir noch Probleme haben, Installations-Images zu bauen. Für Ubuntu geht es. Für CentOS fehlt noch eine Programmierung. Was wir auf so einem Installations-Image haben, ist, wir haben einen partiellen Paketmirror, also wir haben eine Liste von Paketen und dann müssen wir die Abhängigkeiten auflösen, das ist einfach, und dann aber ein kleines Repository mit allen Paketen machen. Und da gibt es Tools für Debian und Ubuntu. Für CentOS habe ich da noch nichts gefunden, gibt sicherlich was, aber da ich mich hauptsächlich auf Debian konzentriere, habe ich das gemacht. Aber das wäre also, da könnte man überlegen, auch eine Erweiterung machen, machen Installations-Image für CentOS. Was überhaupt kein Problem ist, mit FI eine Netzwerkinstallation für CentOS zu machen, weil da holen wir uns einfach aus dem Netzwerk die CentOS-Pakete runter. Man könnte auf der Webseite sicherlich noch mehr Boxen machen oder dieser einfache Modus Basic Advanced habe ich schon, aber man könnte vielleicht sich noch ein paar andere Fallunterscheidungen überlegen. Eine Idee ist, wir machen FI-Installations-Image, was generisch ist und was, wo man dann, sagen wir, die ID eingibt von dem Job und der lädt sich dann die Konfiguration und die Pakete aus dem Netz runter. Das habe ich mal, da habe ich mal so ein Proof of Concept gemacht, das ging auch. Wer jetzt sagt, ich will aber noch mehr Einstellungen machen, der sollte sich selbst einen FI-Server aufsetzen. Also dieser FI-Me-Dienst war ja eigentlich nur dafür gedacht, eine Vereinfachung für die Leute, die mal eben Installations-Image oder ein Cloud-Image haben wollen und sagen, ich will mich eben mit dem ganzen FI nicht beschäftigen, ich will mir keinen FI-Server aufsetzen, ich will die FI-Konfiguration gar nicht komplett verstehen. Für den ist dieser FI-Me-Dienst über die Webseite gut. Wer aber sagt, ah, das finde ich super Technik, jetzt will ich doch feinere Einstellungen machen und ich habe vielleicht 100 Rechner davon, gibt es welche, die HPC machen. Ich habe ein paar Webserver, also ich habe praktisch unterschiedliche Gruppen von Rechnern und möchte das mit FI provisionieren. Der sollte sich dann eben einen eigenen FI-Server aufsetzen. Okay, wir sehen, das Disk-Image ist fertig. Jetzt wundert sich vielleicht einer, hatte er nicht gesagt, die Festplatte sollte 15 GB groß sein und wir haben hier nur 283 MB. Und da gucken wir mal, was denn das ist. WGET, wir laden das Image runter. Man sieht schon, dass es mit XZ komprimiert. Eigentlich wollte ich Z-Standard zeigen. Ich gehe hier nochmal zurück. Was sehr schön ist, Z-Standard. Wer kennt die Komprimierung? 1, 2, 3, kann ich nur empfehlen. Die ist sehr gut für sehr große Dateien, ist von Facebook entwickelt worden und ist super schnell. Also dieses XZ braucht zum Komprimieren, das komprimiert ein bisschen besser, aber braucht sehr lange. Und das Z-Standard, ZSTD, ist wirklich für große Dateien im Gigabyte-Bereich sehr schnell. So, jetzt haben wir hier dieses XZ-Image. Und das müssen wir dekomprimieren. Jetzt muss ich mal gucken. Es kann sein, dass es jetzt was knapp wird auf der TMP-Partition. FIMI. Also das Z-Standard wäre auch deutlich schneller beim Auspacken gewesen. Ja, genau. Ja, ich sollte vielleicht das Default anders einstellen. Naja, so, jetzt ist er fertig. Also, er sagt, das RAW-Image ist 15 GB. Aber wenn wir jetzt ein DU machen, sehen wir 1,1 Gigabyte. Woran liegt das? Dass die meisten Sachen in diesem Platten-Image natürlich 0 sind. Und das Dateisystem erkennt, aha, 0 muss ich nicht allokieren. Jetzt starte ich das System und sage jetzt nicht mehr Boote von CD, sondern Boote von einem Platten-Image. Der Grupp wieder. Also, ne, wir müssen jetzt nicht die Installation starten, sondern die Installation ist eben schon durchgelaufen. Und wir können direkt von Platte starten. Fertig ist es. Da können wir uns als Debian einloggen. Passwort FI. Wir haben eine Partition. Der Midnight Commander ist wieder drauf. Gut, da hat irgendwas mit den ASCII, weil wir kein richtiges Terminal haben. Haben wir da ein Problem? Was hatte ich denn noch installiert? Den Vim. Der ist wahrscheinlich sowieso immer drauf. Also so haben wir sehr schnell jetzt ein Disk-Image gemacht, was wir in unserer Virtualisierungsumgebung booten können. Wie sieht FI normalerweise aus? Normalerweise haben wir einen Install-Server. Da haben wir eine NFS-Route, das ist praktisch während der Installation das Live-System, wo alle Tools sind, die wir brauchen bei der Installation. Die Installation läuft auf dem Install-Client ab. Also wir arbeiten nicht mit einem Image, was wir irgendwo machen, sondern der Install-Client startet praktisch ein Live-System, das ist die NFS-Route, und kann dann die lokale Platte partitionieren, Filesysteme erzeugen und dann da installieren. Dann haben wir den Config Space. Das ist praktisch, der beschreibt, wie sollen die Rechner installiert werden. Das sind einfach ein paar Verzeichnisse mit Textdateien, kein XML, das ist ganz, ganz wichtig für mich, damit auch jeder erfahrene Sysadmin einfach ein bisschen rumeditieren kann. Und dieser Config Space beschreibt eben, wie soll die Partitionierung sein, welche Pakete sollen installiert werden und wir brauchen natürlich Zugriff auf den Debian Mirror. Das ist die Netzwerkinstallation. Wenn wir jetzt dieses Installations-ISO-Image machen, werden diese drei Teile genommen, die NFS-Route, der Config-Space, der natürlich die Anpassung hat, die man auf der Webseite eingetippt hat, und dann natürlich nicht der komplette Debian-Mirror, sondern nur die Pakete, die ich brauche für meine persönliche Installation. Und diese drei Teile werden zusammengenommen und in ein bootbares ISO-Image generiert. Und dafür braucht man zwei Befehle in FI. Der eine Befehl sagt, guck dir bitte die Config an und baue mir den partiellen Mirror mit meinen Paketen. Und der zweite Befehl sagt, nimm den partiellen Mirror, den Config Space und die NFS Route und baue mir ein bootbares ISO. Ganz einfach. Wir haben in FI haben wir auch ein Klassensystem. Klassensystem heißt einfach, ich kann Rechner gruppieren. Wir schreiben die Klassen immer groß und zum Beispiel die Klasse HomeLVM beschreibt, dass ich eine Plattenpartitionierung machen möchte, die ein /Home-Partition hat und insgesamt LVM benutzt. Und im Endeffekt können wir dann sagen, naja, in der Konfiguration haben wir eben verschiedene Klassen und die beschreiben, wie konfiguriert werden soll. Hier nochmal die Aufrufe, wie man so einen partiellen Mirror baut und wie man dann das ISO baut für die Installations-Images. Wenn man ein Cloud-Image machen will, ruft man einfach den Befehl PhyDiskImage auf, sagt, wie groß soll die Platte werden und gibt wieder die Liste der Phy-Klassen an und wie das Output-File heißen soll. Und dann geht dieser PhyDiskImage-Befehl hin, guckt sich die Konfiguration an und baut dann dieses Disk-Image. Und das sind die Sachen, die bei diesem PhyMe-Service auch im Hintergrund ablaufen, dass diese drei Befehle praktisch aufgerufen werden. Ein Beispiel zur Plattenpartitionierung, die gibt es schon seit vielen Jahren in Phy. Wichtig war für mich, ich möchte eine Konfiguration haben, wo man einfach sich ein, zwei Beispiele anguckt und dann kann man selbst so eine Config machen. Und deshalb war die Idee, was kennt ein Sysadmin? Sysadmin kennt die FS-Tab, also machen wir eine Konfiguration, die der FS-Tab ähnlich ist. Also man sieht hier, ich will bitte zwei Partitionen haben, wo die gemountet werden, wie groß die sind. Oh, da sollte ich mal ändern, das ist natürlich ext4. Und dann haben wir uns eine Konfiguration zum Beispiel überlegt, wie kann man beschreiben, dass ich ein LVM oder ein Software Rate unterstützen wir auch, wie kann man das beschreiben? Und dann sagt man also von der ersten Platte die zweite Partition, mach eine Volume Group, hier wieder die Mount Points, die Größe von bis. Und in Phy haben wir ein Tool, was eben guckt, wie groß ist die Festplatte und sagt dann, okay, /boot muss 200 Megabyte sein und das sollte zwischen 3 und 50 Gigabyte sein und berechnet dann die exakten Größen. Das heißt, ich muss gar nicht exakt wissen, wie groß werden die Festplatten in meiner VM sein oder auf meinem Bare Metal, sondern ich kann eine sehr universelle, generische Beschreibung der Plattenpartitionierung machen. Wir unterstützen auch diese Filesysteme und ich finde, dadurch sind wir sehr flexibel und sehr einfach zu beschreiben. Wer mal im Debian-Installer mit dem Preceding eine Partitionierung gemacht hat, weiß, wie schrecklich das ist. Da ist es zum Beispiel sehr wichtig, an gewissen Stellen einen Punkt zu machen. Und wenn ein Punkt fehlt, dann funktioniert es nicht. Also wer es schon mal gesehen hat. Eine Sache noch. Wo kommt die Klasse her? Wir haben da ein Unterverzeichnis disk_config und da gibt es eine Datei home_lvm. Und wenn die diesen Inhalt hat und ich an einer anderen Stelle sage, der Rechner, der installiert werden soll, soll zu dieser Phy-Klasse home_lvm gehören, dann geht Phy automatisch hin und nutzt diese Datei. Also der Trick bei den Klassen ist immer, ich habe ein gewisses Verzeichnis, hier zum Beispiel package_config, da gibt es eine Datei, die heißt Debian und der Inhalt der Datei wird dann genommen, wenn ich zur Klasse Debian gehöre. Ja? Die Frage ist, ob wir Crypt-Setup unterstützen? Ja. Habe ich selbst noch nicht gemacht, aber ich weiß, dass Leute das machen. Also in dem Disk-Config können wir auch Crypt-Setup machen, ja? Frage ZFS steht auf der To-Do-Liste. Hatte ich jetzt gerade noch mal eine Diskussion. Ist noch nicht implementiert. Da müssen wir auch überlegen, wie soll die Konfiguration aussehen? Und ZFS kann man ja sehr komplexe Sachen machen mit RAID und ich weiß nicht, was alles. Da ist aber gerade einer, der überlegt, da anzufangen, dran zu arbeiten, vielleicht erstmal so ein paar grundlegende ZFS-Konfigurationen zu machen, was immer möglich ist. Wir haben die verschiedenen Schritte der Phy-Installation und wenn wir sagen, wir können mit unserem Partitionierungstool nicht arbeiten, können wir ganz einfach ein Shell-Plugin schreiben und machen dann mit normalen Shell-Befehlen, setzen wir zum Beispiel ein ZFS-Pool auf. Das haben auch Leute schon gemacht. Also das ist an vielen Stellen, hat sich das im Laufe der Jahre gezeigt, dass wir immer wieder, wenn irgendwas noch nicht implementiert war, auch sehr einfache Lösungen finden konnten. Hier werden also einfach Paketnamen aufgelistet. Hier haben wir zum Beispiel Die Pakete werden nur benutzt, wenn ich zur Klasse Debian gehöre, weil sonst guckt sich die Config gar nicht an. Aber ich muss auch zu der Klasse Non-Free gehören. Und dann werden die Pakete ausgewählt. Das hatte ich gezeigt. Hier eine Liste von Phi-Referenzen. Im Lauf der fast 20 Jahre, die ich Phi mache, habe ich immer so einen Phi-Fragebogen verteilt. Also das ist einfach eine Textdatei, wo ich frage, welche Version von Phi setzt du ein? Ist die Hardware-Erkennung in Ordnung? Hast du dein Config-Space in Git oder SVN? Wie groß ist der? Hast du da viele Dateien drin oder so? Und ich habe über Jahre auch dann immer so gefragt, kann ich denn auch das Logo benutzen? Und hatte also schon viel gesammelt, aber immer gedacht, ach, da eine Webseite zu machen, wie geht das? Also, ne? Und das macht man dann, wenn man mal nichts anderes zu tun hat. Und dann war es nachher ganz einfach, so eine Webseite zu machen. Und es bringt mehr als, früher habe ich immer nur sowas gezeigt. Was ihr vielleicht wisst, die Stadt München hatte vor Jahren ein Linux-Projekt angefangen. Und die sind damals eben auf mich zugekommen. Und die machen also auch Phi. Die deployen ihre Desktops, ihre Linux-Desktops mit Phi. Wir haben sogar Leute, die auf IBM Z10 das Phi benutzen. Wir hatten früher auch Leute, die auf Itanium, PowerPC das Phi benutzt haben. Heutzutage natürlich eigentlich fast nur noch AMD 64. Das Grimmel-Projekt, das ist so ein Knoppix für Sysadmins. Das ist vor Jahren, die haben auch immer manuell die ISO-Images gebaut. Und dann auf die Idee gekommen, wir können das doch automatisieren. Und die bauen eben unterschiedliche ISO-Images, also das sind dann Live-Images, die bauen, auch mit Phi. Debian Cloud Images. Ich habe gesagt, ich bin seit ein paar Jahren im Cloud-Team aktiv. Ziel ist es, wir wollen als Debian-Projekt die Cloud-Images für die großen Cloud-Provider, also Amazon, EC2, Azure, Google Cloud, den Leuten zur Verfügung stellen, dass sie wissen, das sind wirklich die offiziellen Debian-Images. Bisher ist es so, dass jemand aus dem Debian-Projekt für die unterschiedlichen Cloud-Umgebungen ein Cloud-Image bereitstellt und das dann auch unter seinem Account macht. Und das wollen wir ändern, dass praktisch ein offizieller Stempel ist, das sind die offiziellen Debian-Images. Wir hatten dann ein Treffen und haben geguckt, wie werden die im Moment gebaut. Da gibt es dieses VMD Bootstrap, Bootstrap VZ, es gibt Shell-Skripte und haben dann geguckt, wollen wir nicht ein Tool nehmen? Und da kam dann beim ersten Treffen raus, dass wir das mit Phi machen werden, also mit dem Phi Disk Image Befehl. Im Moment ist es noch so, dass die OpenStack-Sachen noch mit einem anderen Shell-Skript gemacht werden, aber wir haben im Moment diese Varianten, also für Azure, EC2, dann haben wir was Generisches gesagt, generisch Cloud. Wir haben eine spezielle Kernel-Version, die deutlich kleiner ist, wo also wirklich nur für virtuelle Hardware die Unterstützung ist. Und NoCloud weiß ich jetzt gerade nicht, was da der feine Unterschied ist. Im Endeffekt, was wir gemacht haben, ist, dass wir einfach einen eigenen Config-Space für Phi generiert haben, wo eben für diese Varianten praktisch Phi-Klassen gemacht worden sind. Das Repository ist hier unter dieser URL vom Cloud-Team unter Debian Cloud Images. Wir haben dann noch ein Makefile gemacht und Python-Wrapper, aber im Endeffekt wird nur Phi-Disk-Image mit gewissen Parametern und dem eigenen Phi-Config-Space aufgerufen. Im Moment gibt es ein Google Summer of Code, wo ein Image Finder gemacht werden soll, also das praktisch eine Webseite ist, wo man dann auch sagen kann, ich möchte jetzt für die Amazon Cloud, für die Nordamerika, da gibt es ja Unterschiede, wo man in den Cloud-Centern ist, dass man da dann das Debian-Image findet. So, das war's schon. Fragen? Ja? Willst du ein Mikro haben? Ist das denn an?
Erstmal danke für den Vortrag und den Service. Eine Anregung habe ich dazu, was vielleicht im Advanced-Modus noch ganz gut dazu passen könnte, wäre irgendwie so, führe ein eigenes Shell-Skript noch aus, wo man dann eintragen könnte, ja, Echo meinen NFS-Server an die ETC-FSDAP anhängen oder irgendwelche Spezialeinstellungen, irgendwelche kommerzielle Software dazu installieren oder wie auch immer, ein Target-Set von irgendwoher auspacken oder was auch immer. Also das könnte man sehr schnell wahrscheinlich sehr viel Features dazu bauen, wenn man vorher sagt, hoppala, ich habe die Möglichkeit, selbst an Konfigurationsdateien automatisiert rumschnitzen.
Das ist eigentlich ein Schritt, wo ich schon sage, dann setzt ihr selbst einen PHY-Server auf. Ja. Man muss, sagen wir so, wenn man nur das Installationsimage baut, muss man sich nur diese NFS-Route bauen, wo es einen Befehl gibt. Man muss gar nicht DHCP und sowas aufsetzen. Ich könnte das machen, dass man noch ein Shell-Skript ausführt. Da muss man schon ein bisschen wissen, dass man in dem Shell-Skript die Sachen in der Change-Route machen muss. Also da müsste ich schon noch was Dokumentation machen. Aber grundsätzlich ginge das natürlich, dass man dann so ein Skript hat. Für die Cloud-Images würde ich es natürlich nicht machen, weil wenn ich ein Cloud-Image mit dem Dienst baue und du mir ein Shell-Skript gibst, dann führe ich das ja aus, während ich das Cloud-Image baue. Und ich möchte nicht deine Shell-Skripte in meinen Rechnern ausführen. Ja,
am Ende der Installation soll ein Shell-Skript noch ausgeführt werden, das gegebenenfalls Zeilen in die ETC-FSDAP dazufügt oder was auch immer.
Also wie gesagt, die Empfehlung ist dann, das habe ich vielleicht auch, ist nicht so ganz klar geworden, wenn man hier, ich gehe mal auf Installations-Image, wenn ich ein Installationsimage baue, dann wird mir ja nachher der Link angezeigt und ich kann mir den Config Space runterladen.
Was ich selbst noch modifizieren.
Genau, das war, ich muss da jetzt mal gucken, habe ich das Images. Ich lasse einfach nochmal durchlaufen mit einer Plain Konsole. Dann zeige ich gleich nochmal. Das ist also, man kann sich nicht nur das ISO-Image runterladen, sondern wirklich auch den Original-File-Config-Space, der benutzt wurde. Und das wäre dann der Startpunkt zu sagen, ich nehme diesen Config-Space und da fange ich an, neue Skripte reinzulegen.
Und das kann ich quasi mit PHY-CD oder dann im Prinzip selbst bei mir erstellen.
Genau. Und wenn ich dann einmal also ich muss nicht einen ganzen PHY-Server aufsetzen, aber die PHY-Pakete installieren und dann habe ich diesen Config-Space, kann da Änderungen machen, zusätzliche Shell-Skripte machen und sage dann PHY-CD und baue mir meine eigenen ISO-Images lokal.
Cool. Okay. Ja, damit hat sich das erledigt. Und das Ding bootet auch von USB.
Das bootet das auch von USB.
DD auf
genau,
USB.
Ja.
Auf den USB-Stick bringen. Und
UEFI habe ich noch nicht, habe ich mir schon angeguckt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was man alles für UEFI-Boot machen muss. Aber das wird kommen. Also wenn da einer sich sehr gut mit auskennt und weiß, was man für UEFI genau machen muss, dann bitte einfach mal kurz bei mir melden, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich alles auf dem Schirm habe, was man berücksichtigen muss. Danke. Weitere Fragen?
Wird da auch eine Logdatei und so eine Manifestdatei, wo die ganzen Pakete gelistet sind, kann man das runterladen?
Also es ist bei einer normalen PHY-Installation erzeugen wir ungefähr 10 Logdateien. Einmal alles, was ihr auf dem Bildschirm gesehen habt, was da runtergescrollt ist, das ist die Hauptlogdatei, das ist drin. Dann haben wir, wenn diese Customization-Skripte, diese Shell-Skripte, wir benutzen hauptsächlich Shell-Skripte, ausgeführt werden, die werden auch nochmal in eine Logdatei, die Kernel-Logs haben wir. Und wenn ich eine Netzwerkinstallation mache, läuft das so ab, dass am Ende der Installation die Logdateien lokal auf dem Rechner liegen, aber auch per SCP auf den Server abgelegt werden, mit Datum und Uhrzeit. Das heißt, wenn ich also viele Rechner habe und irgendwas ging bei der Installation nicht und der Rechner bootet nicht hoch, habe ich trotzdem die Logdateien zentral auf meinem Server. Das heißt, damit habe ich auch die Dokumentation, weil ich sagen kann, ich habe diesen Rechner mit diesem Config-Space, mit der Version des Config-Space, weil man sollte es schon vielleicht in Git reintun, die lief durch und dann bin ich auch reproduzierbar. Ich habe die Log-Files, kann sagen, oh, ich habe jetzt ein Problem, den Rechner habe ich vor 3 Wochen installiert, habe ich vielleicht irgendeinen Fehler in dem Log übersehen und kann dann nochmal in die Logfiles reingucken. Also das, die Logfiles haben wir alle zentral dann auf einem Benutzer, auf dem File-Server von allen Rechnern, von sämtlichen Installationen abgespeichert.
Ich dachte jetzt eher für den User, dass ich dann irgendwie ein Verzeichnis kriege mit dem Hash, wo diese ganzen Logdateien drin sind, auch die ISO drin liegt.
Fände ich geschickt. Also irgendwie. Hier haben wir das ISO, dann hat man hier die Logdatei von dem FileMirror-Aufruf. Das braucht man zum Beispiel hauptsächlich, ich kann hier mal drauf gehen. Man sieht also hier, wie der FileMirror gebaut wurde. Das ist praktisch die Logdatei. Dann habe ich hier den Config Space, das ist einfach ein TAR-File und von dem File-CD-Aufruf, da ist nichts Interessantes drin. Also das Wichtigste ist eigentlich, wenn ich ein Paket eingebe und habe da einen Tippfehler im Namen, dann kommt einmal auf der Webseite, ich konnte die CD nicht bauen, weil ich kenne diesen Paketnamen nicht, und dann kann man eben auch nochmal detailliert in das Log-File von FileMirror gucken.
Und ich sehe da gerade Bild hier unten, also kann ich das FileMe auch selber hosten als Teil des File-Servers?
Nee, der Code zu diesem FileMe-Service, der ist noch nicht Open Source, das werde ich vielleicht irgendwann mal machen, aber im Moment noch nicht. Im Endeffekt ist das eine Webseite mit CGI in Perl geschrieben, was dann einfach die Formulare, dann wird ein Check gemacht, ob die Eingaben auch valide sind. Also man kann jetzt nicht sagen, mach mir bitte ein Disk-Image, was 3 Terabyte groß ist. Da sage ich, nee, ich habe da schon ein Limit gesetzt. Oder wenn ich irgendeinen Namen in der Debian-Distribution hätte, dann ging das auch nicht. Und dann wird also eine Config gemacht und auf einer anderen Seite läuft dann ein Shell-Skript, was einfach guckt, aha, ist ein neuer Job da, bearbeite den Job, erzeuge das ISO, schiebe das wieder rüber zum Webserver. Aber dieser Code ist noch nicht frei.
Könnte man ja als Teil des File-Servers vielleicht irgendwie.
Was?
Wenn man selber einen File-Server hat, könnte man das ja vielleicht als Teil des File-Servers irgendwie.
Nochmal.
Wenn man selber einen File-Server hat, könnte man das ja vielleicht die Webseite als Teil des.
Ja, ja. Aber was hier eben auch angezeigt wird, nochmal genau der Befehl, mit dem dieses ISO gebaut wurde. Ne, also das, man hat praktisch alle Informationen, um das, was dieser Dienst gebaut hat, dass man das selbst nachbaut. Da, Mikro.
Das Nachbauen ist vielleicht.
Ja, einfach.
Das Nachbauen ist vielleicht das Stichwort. Wie überprüfe ich denn, ob das Image, das ich da runterlade, nicht irgendwo korrupt ist, nicht irgendwelche Schadstoffe.
Vertrau mir.
Das mache ich schon, aber ja.
Das kannst du nicht über. Also, weil, was du machen könntest, du könntest auf dem ISO-Image hingehen und gucken, was da. Denn da liegen ja in einem gewissen Verzeichnis die .deb-Pakete. Und da müsstest du dann die MD5 oder SHA-256-Summe überprüfen. Grundsätzlich gibt es so eine Struktur. Auf den Debian-Mirrors. Ich habe noch keine Möglichkeit gesehen, wenn ich nur einen partiellen Mirror habe, dass ich dann mit signierten Sachen sagen kann, das sind wirklich die Originalpakete. Weil diese Indexdateien, die dann signiert sind, sagen immer, die brauchen praktisch alle Pakete. Oder diese Index-Auflistung, da müssen alle Pakete drin sein. Und ich habe ja nur einen partiellen Mirror. Da kann ich nur sagen, vertraut mir, ne? Ich nutze die offiziellen Debian-Mirrors. Das, was in der NFS-Root ist oder auch in den Skripten, auch da müsst ihr mir vertrauen, dass ich, wenn ich sage, ich installiere nur einen Debian-User und das Root-Passwort setzt sich so und so, dass ich da nicht noch was anderes habe. Aber deshalb könnt ihr euch den Config-Space runterladen, ihr könnt euch die File-Software auch angucken und schauen, dass da keine Backdoor drin ist. Da hinten, bitte.
Könnte man vielleicht eine Checksumme für das ISO haben? Also wenn ich das ISO runterlade, damit ich weiß, ja.
Genau.
Das ist auch gut gewesen.
Checksumme wäre natürlich überhaupt kein Problem, was aber nur dann verifiziert, dass die Übertragung richtig war.
Aber das, wo wir beim langsamen Internet waren, wäre das ja ein Vorteil, wenn ich dann wüsste, dass das gut war.
Ja, das könnte ich machen.
Danke.
Weitere Fragen? Da, nochmal.
Könnte man das File-CD in File-ISO umbenennen? Ich glaube, die Dinger sind inzwischen deutlich größer als ein CD-Image.
Ja, gut, das ist dann so aus historischen Gründen. Weiß nicht, ob irgendwann mal was anderes als ISO kommt. Ja. Sonstige Fragen hierzu? Wer es so benutzt?
Also vielleicht eine allgemeine Frage zu Fire. Also ihr macht damit alles sozusagen. Da braucht man nicht noch irgendwelche anderen Puppet und Blabla zu. Ihr macht das alles mit Fire sozusagen.
Ja, also ich mache alles mit Fire. Ich habe früher für den Konfigurationsmanagement-Teil habe ich noch CF Engine benutzt. Habe ich jetzt in Fire, also wir haben ja Beispiele für die Konfiguration, sind wir weggegangen, schon seit längerem kein CF Engine mehr. Es gibt Leute, die setzen Fire ein und sagen, ich mache eben die normale Installation und dann starte ich aber meine Puppet-Umgebung oder mein Ansible. Also das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch Python-Skripte, Perl aufrufen. Also da ist immer, dass Fire auch nicht vorgibt, du musst das und das machen, sondern ich möchte möglichst flexibel sein.
Also es ist auch so flexibel, dass ich eigentlich die anderen Sachen gar nicht brauche oder was? Oder
doch, das, was ja Ansible, Puppet, Chef und so alle, die sagen immer, die machen Deployment, aber erst wenn ein Betriebssystem läuft. Und Fi fängt ja an, du hast einen nackten Rechner, wo auf der Festplatte nur Nullen sind. Und also dieses Installierung des Basissystems mit der sehr flexiblen Partitionierung, das macht ja weder Chef, Puppet noch sonst was. Und das ist, und dieses Klassensystem, das ist, finde ich, auch ganz gut. Und es gibt eben viele Leute, die sagen, naja, ich brauche kein Puppet, das ist mir auch viel zu komplex, sondern für mich reichen auch Shell-Skripte oder vielleicht habe ich noch ein Perl-Skript oder mache nur ein bisschen mit Salt. Also das ist wirklich einfach gucken. Wir haben auch noch einige Tools. Wir haben zum Beispiel, wir können klassenbasiert Templates kopieren. Also wenn du sagen wir, früher war das sehr häufig, du hattest XOR-Config, war sehr komplex, dass wir also sagen konnten, je nachdem, was für eine Grafikkarte wir haben, können wir automatisch erkennen mit LSPCI, Grab NVIDIA oder so und sagen, wenn du diese Grafikkarte erkennst, gehörst du zur Klasse NVIDIA und dann kopier bitte ein vorgefertigtes Template. Und dieser Befehl fcopy kennt die File-Klassen und dann hast du ein Verzeichnis, wo, sagen wir, 5 Templates für XOR-Conf liegen und Fi oder dieser fcopy-Befehl sucht sich dann automatisch das passende Template aus. Wir haben auch einen Befehl, weil ich den sehr gut fand, append if no such line, das kommt aus CF Engine, also füge eine Zeile an eine Datei an, aber nur, wenn die nicht schon da ist. Also das ist dann eine idempotente Funktion. Und da gibt es so ein paar Tools in Fi, die dir einfach das Konfigurationsmanagement erleichtern, ohne dass du eben, sagen wir, direkt CF Engine oder Chef nutzen musst. Aber man kann beides. So, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich. Wer noch Fragen hat, ich bin heute noch einen ganzen Tag hier, jetzt oder nachher. Vielen Dank.